sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gesehen.
Ja, stimmt. Jetzt, wo wir uns sehen, geht's mir wieder ganz gut. Ich habe eine irgendwie doofe Woche hinter mir, aber das liegt echt nur daran, dass die Woche davor so besonders schön war und dann ist die Woche danach immer irgendwie oll.
Ja, wir haben viel Hass auf uns gezogen. Nee, Hass kann man nicht sagen. Neid.
Mm. Ist es nicht dasselbe?
Ach, Neid? Nee, Neid auch nicht. Ich würde eher sagen Missgunst. Mm. weil wir eine Woche zum Schreiben in Andalusien waren. Darf man das hier überhaupt sagen? Ja, oder?
Ja, ja. Alter, war das geil. Es war wirklich wahnsinnig schön. Aber man, guck mal, wir reden hier immer so viel über die schlimmen und anstrengenden Seiten des Schreibens und ich finde, dann kann man auch ab und zu betonen, dass eine der wirklich tollen Seiten des Schreibens, wenn man einigermaßen davon leben kann, ist, dass man es überall tun kann. Das heißt, man kann auch, wenn man jemanden kennt, der ein schönes Haus in Andalusien hat, eine Woche Vacation in Andalusien machen und viel schreiben und aber halt ab und zu auch ins Meer hüpfen. Und das haben wir gemacht und das war wahnsinnig schön.
Ja, so wie wir unseren Freund Erik Niemann kennen. Ja. Ich verwende sein Pseudonym.
Ja.
Und ich habe dich überredet,
ins Meer zu gehen. Ist nicht gut, wenn er noch, er sollte nicht zu viel, wir dürfen ihn nicht outen, weil sonst hat er am Ende noch mehr Freunde und wir müssen uns ein bisschen vorkämpfen in so einen exklusiveren Kreis, damit wir öfter in den Genuss kommen.
Stimmt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass er weniger Freunde hat.
Genau, damit er irgendwann bettelt. Bitte kommt mit mir in mein Ferienhaus.
Und du bist tatsächlich sozusagen, du bist auf der, wir sagen immer das Wort Zielgerade seit 2018, insofern warum nicht. Du bist irgendwie dem Ende da ein ganzes Stück näher gekommen von deinem nächsten Manuskript.
Ja, ich würde sagen, ich bin so wirklich jetzt so im letzten Fünftel oder so.
Wow, okay.
Jetzt muss ich den Äumel quasi nach hinten raus zu Ende biegen und zusehen, dass es zum Schluss nicht so abkackt. Aber eigentlich eskalieren jetzt die Dinge auf interessante Art und Weise. Also es wird schon irgendwie laufen.
Und wir haben am letzten Abend etwas gemacht, was wir, glaube ich, bisher noch nie gemacht haben. Also einmal hat, glaube ich, unser Freund Stefan, als wir mit ihm auf Schreibreise waren, aus seinem aktuellen Projekt dann vorgelesen, was er geschrieben hat. Und diesmal haben Erik und ich dir die Kurzgeschichten vorgelesen, die wir in einem Kurzgeschichtenband zum Thema über den Zusammenhang von Teegetränken und Mord veröffentlicht haben. Und dann hast du, weil du irgendwie gedacht hast, ganz ehrlich, das musste ich mir jetzt hier eine Stunde anhören. Jungs, jetzt setzt euch mal bitte hin und hört mal zu, wie das geht. Und dann hast du uns vorgelesen, was du in der Woche geschrieben hast. Und ganz ehrlich, ich meine, wir waren schon vorher, es war uns ja klar, aber danach waren wir so klein mit Hut.
Voll gar nicht wahr. Ihr habt voll abgeliefert und ich musste dann zum Schluss. Und ich war hinterher, war ich so ein bisschen down, weil ich fand es eigentlich, als ich es geschrieben habe, dachte ich, oh, das ist mir gut gelungen. Und als ich es dann laut vorgelesen habe, dachte ich so, da kann man sprachlich schon echt nochmal eine Schippe drauf
nehmen. Ja, aber mir fand ich wirklich überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, also ich fand es wirklich richtig gut und es fand es schon erstaunlich, weil ich kenne zwar das erste Drittel oder so von deinem Manuskript, aber zum Beispiel die Figur, die jetzt da, um die es dann da ging, die war mir noch gar nicht begegnet und ich hatte natürlich auch nicht so richtig die Möglichkeit, das irgendwie für mich im Kopf irgendwie einzubetten, aber ich fand es total toll. Es war so eine Krankenhausszene, wo wirklich sofort alle Beteiligten, also das hätte man auch, wer hätte auch als Einzelstück, finde ich, durchaus angefangen zu funktionieren. Fand's total toll und ich finde, hab's auch schon zu Maike gesagt, wenn wir das nächste Mal fahren, dass wirklich am Ende jede immer vorliest, was sie geschafft hat. Und zwar nicht am Ende der Reise, sondern am Ende der Arbeitsabschnitte, also vor Mittagessen und vor dem Abendessen.
Ja, können wir einführen, ist vielleicht auch nochmal ein gutes Incentive, um mal gleich so so in Manager-Sprech schon mal so ein bisschen reinzukommen.
Um nicht mitzufahren.
Um nicht mitzufahren. Nein, um ordentlich was zu schaffen und halt nicht nur Candy Crush zu spielen oder so. Finde ich gut. Ja, ich fand, also wie gesagt, das haben wir noch nie gemacht. Es war ein bisschen beängstigend, aber wir hatten uns ja vorher schon eine Woche so innig miteinander beschäftigt, dass es dann irgendwie ja doch auch ein totaler Safe Space war, um mal was vorzulesen. Grundsätzlich habe ich aber gemerkt, laut vorlesen doch, also ich meine, es ist so eine Binse, das weiß eigentlich jeder, aber laut vorlesen doch wirklich eine gute Methode, um so einen Text nochmal auf sprachliche Unsauberkeiten hinzuchecken und man entdeckt doch nochmal eine ganze Menge, was gar nicht mal so gut gelungen ist.
Naja, es ist leider...
Ich kann das nur empfehlen.
Tatsächlich wahr, es ist absolut wahr, ja. Wir wollen heute so ein bisschen eine besondere Folge machen, weil es gar nicht unbedingt ums Schreiben geht und wahrscheinlich ist es dann auch tatsächlich eine Folge, die man in einem anderen Monat als Februar, März 2023 gar nicht mehr hören will. Mhm. Aber wir haben beide bei der Zeitschrift Brigitte gearbeitet und haben uns da auch kennengelernt.
Im Grunde immer noch.
Ja, genau. Und wir beide arbeiten tatsächlich hauptsächlich, also du bist Brigitte-Kolumnistin, daran wird sich auch nichts ändern, aber wir haben natürlich auch wir haben beide für Brigitte Morm regelmäßig geschrieben, die jetzt von Einstellung, nicht bedroht ist, sondern wo angekündigt worden ist, dass sie eingestellt worden ist, und ich schreibe meine Kolumne für Brigitte Woman, für die du auch geschrieben hast. Unter anderem habe ich zum Beispiel auch eine Kulturreportage über die Entstehung von Junge Frau über dich für Brigitte Woman geschrieben.
Ja, das war so toll.
Und auch diese Zeitschrift wird eingestellt und wir sind sehr, sehr vielen KollegInnen, hauptsächlich sind es KollegInnen, aber Stefan Bartels gehört zum Beispiel auch zu diesem Kreis. Wir sind aber vor allem sehr vielen angestellten KollegInnen freundschaftlich und langjährig und so weiter verbunden. Und irgendwie haben wir gedacht, wir müssen da mal auch ganz kurz drüber reden. Und sei es, dass wir erzählen, ja, dass es für uns auch tatsächlich, es wird ja sehr wenig, finde ich, so überhaupt auch gewürdigt. Also diese Tatsache der Einstellung von Heften, die sich speziell an weiblich markierte Leserinnen widmen, ja, ich will es jetzt auch wieder nicht gegeneinander aufrechnen, aber da gab es andere Einstellungen, die deutlich mehr Aufsehen erregt haben, obwohl insgesamt deutlich weniger LeserInnen betroffen sind. Mhm. Aber so Frauentitel kann man auch mal so einstellen, oder?
Ja, ich war doch ein bisschen überrascht dann, als die Nachricht kam, dass Gruner und Jahr wirklich nur noch so ein paar von den Kernmarken behält und wirklich so ziemlich alle Line-Extensions, also quasi an die Kernmarke angegliederte, spezifischere, Zielgruppen erschließendere Hefte einstellt, dass sich rund um alles, was mit irgendwie sogenannten Frauenthemen zu tun hat, sich auch so eine leichte Häme irgendwie hier und da gezeigt hat. Das hat mich echt irgendwie nicht gewundert, aber ich fand's, ja, es hat mich geärgert, weil es ja einfach so ein allgemeiner Trend ist, alles, was Frauen betrifft und erst recht alles, was Frauen betrifft, die jenseits der 40 sind, ja immer gerne abgewertet und für weniger wichtig und irgendwie nach wie vor für Gedöns erachtet wird und ja, kann weg, braucht kein Mensch, sind ja nur ein paar Kochrezepte oder irgendwie so. Das ist ja immer so ein bisschen der Tenor, der da so mitschwingt. Und was ist eine gute...
Absolut.
Das will ich jetzt nicht sagen, was ich gerade sagen wollte.
Schnell. Oh, wie gut, dass ich dich zum ersten Mal nach fünf Jahren fast, dass ich dich an der richtigen Stelle unterbrochen habe.
Ja, Scheiße. Stimmt.
Was wolltest du sagen? Genau, ja, also man muss es ganz, ich erzähle es auch einfach jetzt nochmal ganz kurz. Die Titel, die eingestellt werden, und ich hoffe, wir reden jetzt mal wirklich über die Brigitte-Gruppe und es liegt wirklich daran, dass, wie gesagt, wir beide uns da kennengelernt haben und immer noch für die arbeiten und uns damit natürlich auch auskennen. Und wir werden vielleicht auch darüber reden, wie wir so die letzten 15 Jahre erlebt haben, beziehungsweise ich die letzten 25 Jahre. Mhm. Genau, es wird Brigitte Woman eingestellt, eine Zeitschrift, die eigentlich bis vor ein, zwei Jahren immer eines der besten Anzeigenergebnisse bei Gruner und Jahr hatte und die sich vor allem an Frauen über 40 richtet. Brigitte Wir ist eine Zeitschrift, die sich an Frauen über 60 richtet. Brigitte Morm ist eine Zeitschrift, die sich an Eltern und Frauen mit kleineren und größeren Kindern richtet und wo es dann vor allem weniger um Erziehungstipps und mehr so um die Lebenswirklichkeiten von Müttern und Familien geht.
Ja, ein und, Entlastungsmagazin in dem Sinne, ja, wie ein Entlastungspodcast sind.
Genau. Brigitte B. Green ist ein Magazin, was sich vor allem an jüngere Frauen richtet, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, was ja jetzt tatsächlich auch ein Thema ist, was in Zukunft eher wichtiger werden wird. Und Brigitte, Guido und Barbara sind definitiv auch zwei Hefte, die sich, genau wie du sagst, an Frauen jetzt nicht zwischen 20 und 30, sondern eher auch an Frauen in der sogenannten Lebensmitte, die sich von den Persönlichkeiten von Guido Maria Kretschmer und Barbara Schöneberger angesprochen fühlen und davon, wie die letztendlich Menschen auch Entlastung verschaffen, dadurch, dass sie sagen, Leute, ist doch scheißegal, wenn ihr nicht so viel Geld habt, zieht das an, wenn ihr Appetit habt, esst das und lasst mal fünfe gerade sein und so weiter. Also irgendwie finde ich, ist es schon so ein bisschen so ein Thema, dass weiblich gelesene Menschen mit sehr normalerweise nicht so im Mainstream vertretenen Themen, die aber unterm Strich tatsächlich auch nicht wenige sind und die eigentlich, wie man denken würde, auch eine interessante Zielgruppe für Anzeigen KundInnen sein müssten. Das sind die, wo man halt sagt, oh, nö.
Auch kein Mensch. Ja, aber und vor allem, es sind die, die noch tatsächlich Printprodukte kaufen. Also, weil ich meine, man kann jetzt nicht von der Hand weisen, dass der Kioskabsatz von Zeitschriften, natürlich geht der zurück, aber ich glaube, wenn es irgendwo noch eine Möglichkeit gibt, neue Leserinnen und Kundinnen für diese Produkte zu gewinnen, dann ist es eben diese Zielgruppe. Und da finde ich es besonders absurd, dass man das so wegwirft, ohne mit der Wimper zu zucken.
Ja, und es gab schon mal so einen Fall, also um jetzt auch gleich so ein bisschen auf die Historie zurückzugreifen, als die Zeitschrift Brigitte Young Miss eingestellt wurde.
Ja.
Das war, genau, das war, ich würde sagen, 2005/2006 ungefähr. Mhm. Und die Zeitschrift hat damals tatsächlich noch nach diesen sogenannten Media-Analysen, wo also in ganz Deutschland gefragt wird, kennen Sie diese Zeitschrift, haben Sie diese Zeitschrift in den letzten zwei Wochen gelesen? Diese Zeitschrift hatte damals mehrere hunderttausend LeserInnen und tatsächlich, glaube ich, eine mit Abos verkaufte Auflage von um 160.000 oder so. Und das waren damals vor fast 15, 20 Jahren waren das wirklich Frauen zwischen 15 und 25. Also es war sozusagen das letzte Mal, dass man diese Gruppe tatsächlich noch durch ein Heft an einen Verlag binden konnte und aufgrund von relativ klar metrisch erfassten Anzeigenparametern, die nicht erfüllt wurden, ist das Heft dann eingestellt worden. Und da hatte ich das erste Mal wirklich das Gefühl oder den ganz klaren Eindruck, ah, okay, es gibt einfach Zielgruppen, die sind zwar schwer zu erreichen und die haben total Potenzial und die kommen vielleicht auch sonst nicht so vor, aber wenn man die mal erreicht hat, dann eher durch Zufall und dann reicht es auch. Das muss dann, sind dann auch nicht so wichtig wie,
ja, und das ist schade, andere. weil gerade diese Hefte unglaublich treue Leserschaft haben. Und bei der Brigitte Young Miss zum Beispiel gibt es immer noch Leute, die sagen, oh ja, die habe ich damals, ich weiß noch, die habe ich damals gelesen und das fand ich toll, wie zum Beispiel auch die Allegra auch ein Heft ist, was eine Zeit lang einfach so eine Leserschaft generiert hat, die sich da immer noch dran erinnern. Und das ist eben das Ding. Man kann so eine Marke einfach nur einmal zerstören und man kann sowas nur einmal kaputt machen und man kriegt es dann halt nicht mehr zurück. Es ist doch so.
Ja, du hast total recht. Und ich meine, wirklich nochmal so ein kleiner Disclaimer. Wir wissen, dass auch andere Titel eingestellt werden und wir wissen, dass auch die Titel der Geo-Gruppe, die eingestellt werden, begeisterte und treue LeserInnen haben. Aber das ist ja hier kein Medienpodcast, sondern das sind wir beide, die darüber reden. Und ich gebe auch zu, dass ich persönlich betroffen bin, weil meine Frau bei Brigitte Woman arbeitet. Und es ist einfach ein Thema, was mich im Moment rund um die Uhr beschäftigt und weil der Großteil der Freunde, die ich in Hamburg habe, Freundinnen nicht wissen, ob sie ihren Job behalten oder nicht. Und ich finde deshalb, es gibt viel auch so journalistische Selbstzerfleischung, so nach dem Motto, ja, wir waren auch mit Schuld und hat ja auch ein ehemaliger Gruner und Jahr Chefredakteur geschrieben, dass er ja auch keine bessere Idee hatte und dass sein Heft ja auch zu Recht eingestellt worden ist, schon vor einigen Jahren. Das kann man alles machen, aber wir machen es nicht.
Nee. Nein. Das ist alles, was ich zu dieser Causa sagen möchte.
Und ich sag dir auch mal warum, und es würde mich jetzt mal interessieren, wie deine Erfahrung damals war. Ich will jetzt auch wirklich mit dem, also ich hab bei Gruner und Jahr gekündigt 2004 und habe dann meinen Vertrag noch erfüllt und tatsächlich auf Honorarbasis noch bis 2005 weiter auf meinem Posten als stellvertretender Chefredakteur gearbeitet und bin dann 2008 nochmal als Elternzeitvertretung und 2009 und 10 auch nochmal kurz als Vertretung eingesprungen. Ich habe damals gekündigt und ich will jetzt überhaupt nicht mit dem Finger irgendwie auf einzelne Leute sowieso nicht und auch nicht auf das System, keine Ahnung. Aber ich muss schon sagen, also ich habe immer den Eindruck gehabt, dass der Journalismus außerordentlich hierarchisch organisiert ist. Und wie hast du das damals bei Brigitte erlebt, als du da gearbeitet hast? Weil diese, wir haben ja fast, und es betrifft ja ganz, ganz viele Zeitschriftenredaktionen, es gibt ja fast so eine militärische Organisationsstruktur. Du hast die Redakteurin, die Fachredakteurin, stellvertretende Ressortleiterin, Ressortleiter, stellvertretende Chefredaktion, Chefredakteur, weißt du, es ist so. Ja, genau.
Chefin.
Ja. Wie hat sich das, erzähl mal ein bisschen von deinen Erfahrungen damals bei Brigitte, weil du bist als Berufsanfängerin. Ich habe meine Karriere da beendet.
Als ich kam. Ich war sozusagen der Sargnagel.
Das war der letzte, wo ich wirklich gedacht habe, ganz jetzt ehrlich, wenn ich mir die Next Generation angucke, das ist alles in guten Händen. Ich kann abtreten.
Ja, ich glaube, ich bin wirklich tatsächlich gekommen in dem Moment, in dem du gerade gekündigt hattest, aber irgendwie noch da warst, aber halt auch nicht mehr so richtig mit vollem Herzen. Ich glaube, so haben wir uns kennengelernt. Und ich war Berufsanfängerin und deswegen natürlich auch willens und bereit, mich diesen Hierarchien zu unterwerfen, weil ich war ja wirklich...
Es ging ja auch, geht ja auch gar nicht anders.
Geht auch gar nicht anders. Ja. Und ich war ganz unten in der Nahrungskette und habe das natürlich erstmal überhaupt gar nicht in Frage gestellt. Aber ja, natürlich. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich als einzelne Redakteurin da das System sprengen und alles auf den Kopf stellen kann. Das war aber damals auch wirklich nicht meine Absicht, weil ich fand es, ich glaube, ich habe wirklich noch so den letzten Zipfel mitgenommen in meiner Zeit als Brigitte-Redakteurin, wo gerade eben noch ziemlich viel sehr gut war.
Und ja, ja.
Und es gab noch eine Versuchsküche und es wurden noch im Sommer die Weihnachtsplätzchen in 6 unterschiedlichen Backdurchgängen irgendwie durchprobiert und es gab noch den Brigitte-Romanpreis, für den Leute Manuskripte einsenden konnten und dann wurde ein Buch veröffentlicht und es gab noch irgendwie so ganz viele, es gab noch Ressorts und Ressortkonferenzen und es gab noch Einzelbüros und es gab irgendwie noch lauter Sachen, die dann irgendwann, die es dann, nachdem ich weg war, irgendwie nicht mehr gab. Und insofern habe ich diese Zeit als total beglückend und schön in Erinnerung. Also ich kann über meine aktive Zeit bei Brigitte wirklich absolut nichts Schlechtes sagen.
Und was glaubst du, also wie kommt es, das betrifft ja nun viele Leute, die aus dieser Welt kommen oder die in dieser Welt, sagen wir mal so in dieser Brigitte-Welt gearbeitet haben, dass es sie doch für längere Zeit oder für lange Zeit prägt. Ich meine, wir beide arbeiten schon lange, lange nicht mehr in der Redaktion und trotzdem sind wir ja den Redaktionen immer weiter verbunden geblieben. Und ja, in guten, würde ich sagen, kommt man irgendwie auch nicht so richtig davon weg und irgendwie prägt einen das. Hast du die Erfahrung auch gemacht und kannst du sagen, woran das deiner Meinung nach vielleicht liegt? Ich meine, offenbar hast du sie gemacht, weil du bist, nachdem du da deinen Beruf angefangen hast, bist du hier Brigitte-Kolumnistin immer noch inzwischen.
Schwer zu sagen. Also ich glaube, zum einen hat die Marke Brigitte hat was unglaublich Konstantes gehabt ganz lange und was sehr Tröstliches. Also so ein bisschen wie ich halt auch immer noch, wenn ich in den Supermarkt gehe, den Joghurt kaufe, den meine Mutter früher immer schon gekauft hat.
Ja,
so hab
welcher
ich so
ist
eine,
das?
Ich möchte hier keine Werbung für Nestlé-Produkte machen, aus Versehen. ich weiß noch nicht, was da alles dazu
ist. Ist auch deine Sache, welche Joghurt du kaufst.
Ja, danke, danke. Und so ein ähnliches Gefühl von, das gab's schon immer, das war schon immer gut. Ich war ein Teil davon. Es hat so einen wirklich einen ganz starken Zuhause-Charakter. Also ich habe mich da journalistisch tatsächlich sehr zu Hause gefühlt. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch und albern, aber ist wirklich so. Und dann auch vielleicht so ein bisschen so ein Trotz, weil der Frauenzeitschrift natürlich immer so ein bisschen dieses, ach naja, ihr mit eurem Weibergedöns da, und es ist doch eh nur alles, nur in Anführungszeichen, Kosmetik, Klamotten und Diät. Und das wertet man ja immer gerne ab. Kosmetik, Klamotten und Diät, auch wenn es für die allermeisten Frauen doch ein nicht ganz unwesentlicher Teil ihres Alltags ist, ob sie das wollen oder nicht. Und dass viele Themen, die man da journalistisch machen konnte, einfach wahnsinnig wichtig und gut waren und zum Teil auch, wenn man so will, Avantgarde, weil als ich dann gerade noch da war, aber dann irgendwann weg war, dann fing das so an, dass zum Beispiel Giovanni Di Lorenzo in der Zeit ständig große Dossiers gemacht hat, die im Grunde das waren, was wir vorher als Brigitte-Dossiers gemacht haben. Also diese ganzen, in Anführungsstrichen, weichen Themen wie Elternschaft, Beziehung, Partnerschaft, so Alltagspsychologie, wenn man
Freundschaft.
Will. Freundschaft, genau. Das wurde dann plötzlich in den sogenannten Leitmedien, wurden das beliebte Themen, also in der Zeit, in
Spiegeltitelgeschichten.
Spiegeltitelgeschichten und so. Und wurde dann damit so einer Wichtigkeit und Bedeutung aufgeladen, die man den gleichen Themen, sobald sie in so einem frauendominierten Kosmos stattfinden, wo man sie immer abwertet. Und das hat mich wütend gemacht. Und ich glaube, dass das auch was ist, was, wenn man so will, Leute in der Brigitte irgendwie auch zusammenschweißt, das Gefühl, hey, wir haben das, also das war alles schon bei uns und wir haben das auch schon gemacht und warum, bei uns hat es die gleiche, wenn nicht sogar eine viel größere Wichtigkeit gehabt. Ich glaube, dass es ein sehr verbindendes Element war und vielleicht auch immer noch ist.
Ja, ich glaube das auch, dass es so ist. Also ich habe damals, das habe ich aber auch tatsächlich hier ja schon erzählt, auch so ein bisschen aus Trotz mein Brigitte-Praktikum gemacht, weil ich keine Lust hatte, mit einem anderen Kollegen um das Quick-Praktikum zu konkurrieren. Gut, der ist natürlich heute fein raus, weißt du, weil er sitzt bei Quick, High and Dry. Und aber so ist es. So ist immer ein Gamble am Ende. Mhm. Und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Wobei ich tatsächlich das halt auch noch erlebt habe, als Berufsanfänger Ende der 80er und dann bis noch in die 90er Jahre, dass es für diese Themen, die mich halt interessiert haben, wirklich gar kein anderes journalistisches Forum als Brigitte gab. Also wenn du was darüber lesen wolltest, wie gesellschaftliche Strukturen und gesellschaftliche Entwicklungen sich auf die Psychologie und auf die psychologische Interaktion in Familien, zwischen Freundinnen und so weiter auswirken, dann musstest du Brigitte lesen und in Brigitte schreiben. Und tatsächlich habe ich auch noch erlebt, dass meine Mutter Brigitte gekauft und gelesen hat, als so eine, ja, das war durchaus auch noch so ein, also meine Mutter kam eigentlich so aus dieser Second Wave Feminism Welt dann so Ende der 70er Jahre im Zuge ihrer Trennung und so weiter. Und Brigitte war dann aber was sie sozusagen zur Unterhaltung, aber eben genau wie du gesagt hast, mit diesem Anspruch halt auch. Also da gab es halt als feministisch wahrgenommene Themen, aber es gab eben auch Kochen im Römertopf und Schnitt und Strickmuster. Und heute wissen wir, warum zum Teufel nicht. Und es war halt wirklich, das führt mich aber genau zu dem Punkt, was glaube ich noch dazu kommt, zu dem, was du sagst, für mich jedenfalls. Ich habe mir halt bei Brigitte und dann seit vielen Jahren, seitdem viele Leute, die ich kenne aus der Redaktion, eher zu Brigitte Woman rübergewandert sind, altersbedingt, aber auch vielleicht interessenbedingt und so weiter. Ich habe mir immer sehr genau vorstellen können, wer die Leserinnen und Leser sind, für die ich da schreibe. Und das muss ich sagen, das ist nach wie vor so, dass ich den Eindruck habe, ich habe ein ziemlich genaues Bild davon. Das heißt gar nicht, dass da ein bestimmter Menschentyp oder so umrissen ist, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich kenne die und ich kann mich mit denen austauschen und selbst wenn sie mir nicht folgen wollen, wenn sie meine Meinung nicht teilen, wenn sie meine Argumentation dusselig finden, dass sie doch ungefähr auch verstehen, worauf ich hinaus will und dass da so eine Art von Austausch stattfindet. Also es klingt jetzt auch, du hast das esoterisch genannt, klingt natürlich dann gleich wieder viel kitschiger. Ich habe auch wirklich echt so ein ich habe das Gefühl, es gibt so ein familiäres Verhältnis zu den Leserinnen und natürlich nochmal auf eine Art fast noch stärker bei den Sachen, die wir für Brigitte Morm geschrieben haben.
Ja, total.
Also ich meine, ich schreibe meine Kolumne für Brigitte Morm. Ich glaube, das war nicht lange, wie lange gibt es Brigitte Morm, weißt du das noch? Ich habe neulich versucht, das rauszufinden, aber ich bin nicht drauf gekommen. Also ich habe wirklich, ich glaube, da war meine Tochter, die jetzt 15 ist, war wirklich ganz, ganz, ganz klein. Und meine Kinder sind sozusagen in meiner Wahrnehmung, und es wird nicht viele Leserinnen geben, denen das auch so geht, aber in meiner Wahrnehmung sind meine Kinder groß geworden mit Brigitte Morm und damit, wie ich darüber schreibe. Und die Tochter einer von Steffi Henschel, von einer der Redakteurinnen, ist mit meiner Tochter in einer Kita, in einer Grundschule und jetzt auf der weiterführenden Schule. Und irgendwie, also ich kann mich als Autor von diesem Verbundenheitsgefühl mit den Leserinnen auch echt nicht so leicht trennen, muss ich sagen. Also das wird mir jetzt auch schwerfallen, darauf, also da irgendwie Abschied zu nehmen, muss ich echt sagen.
Ja, und am Ende, also bei Brigitte Marm wüsste ich jetzt auch nicht, was an die Stelle treten könnte. Wir hatten neulich, glaube ich, unter irgendeinem Tweet hatten wir einen ganz süßen Kommentar von einer Brigitte Marm-Leserin, die sich dafür bedankt hat, weil sie meint, es hätte ihr so, diese Zeitschrift hätte ihr geholfen in dieser ersten Zeit der Mutterschaft. Und ich kann mich selber gut daran erinnern, wie, obwohl ich wirklich in der Großstadt lebe und viele FreundInnen habe, wie unfassbar gestresst und isoliert ich mich gefühlt habe, als ich das erste Mal Mutter geworden bin. Und wie sehr ich mich gesehnt hätte nach so einem Medium, das mir sagt, das ist schon, du machst es schon richtig und wenn du jetzt deinen Möhrenbrei nicht von Hand machst, ist auch okay und machst dir einfach und lach auch mal über dich selbst und guck mal, wir sind doch alle, wir sitzen alle in einem Boot und alles wird gut, so ungefähr. Das hätte mir total gut getan und das gab's in dem, also sozusagen in dieser Tonalität gab's das nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, ob es das gibt.
Ja, absolut. Weiß ich auch nicht. Und man kann natürlich auch sagen, und ich finde, dafür spricht schon auch was, und das haben wir beide, glaube ich, auch miterlebt. Und es gibt ja auch Gründe, warum wir nicht mehr festangestellt in den Redaktionen arbeiten. Das hat natürlich was mit Lebensentwürfen, mit Ortswechseln und so weiter zu tun. Aber ich glaube, wir haben beide auch immer den Eindruck gehabt, dass natürlich die, dass die Zeit auch über das Konstrukt Frauenzeitschrift so ein bisschen hinweggeht. Also natürlich ist es, einerseits sind dann die ganzen anderen mit so einer Geste der Bedeutsamkeit und der durch den männlichen Blick aufgewerteten Bedeutung auf, in Anführungszeichen, Frauenthemen aufgesprungen. Aber natürlich ist es auch eine seltsame Unterteilung und natürlich waren die Frauenzeitschriften als Konstruktion auch immer viel zu abhängig von den Werbekunden aus sehr wenigen Branchen, nämlich vor allem halt Kosmetik. Also einerseits ist es, da hat sich schon auch was überlebt, aber ich muss halt sagen, es ist dann auch nur begrenzt möglich, darauf als Journalistin Einfluss zu nehmen. Und ich muss halt sagen, aus dem, ich nenne es jetzt wirklich mal einfach den Konzern und weiß gar nicht genau, ob ich damit die Gruner und Jahr Führungsspitze der Jahre 1999 bis 2023 meine und oder RTL-Bertelsmann. Da ist halt einfach niemals irgendeine irgendein Impuls oder irgendeine Idee oder irgendeine Vorstellung gekommen, wie es weitergehen könnte, beziehungsweise es ist aus meiner Sicht auch nie irgendwie ein, weiß ich nicht, so ein Rahmen definiert worden, innerhalb dessen es sich hätte verändern können. Und ich muss sagen, so diese gesamte, ich habe das Gefühl, wir als JournalistInnen mussten immer wirklich, wir müssen so viele Ideen haben. Wir müssen uns jeden Tag irgendwas ausdenken, einen Dreh, einen Zugang, eine Möglichkeit, sich neue Quellen zu erschließen, ein Thema anders zu sehen, überhaupt ein Thema zum ersten Mal zu finden, Gesprächspartnerinnen zu finden und so weiter. Und klar, das ist unser Job und wir machen das aber auch ständig. Aber dass mal so jemand vielleicht eine große Idee in dieses System reingegeben hätte und gesagt hätte, okay, und in Zukunft machen wir das vielleicht eher in die und die Richtung, das hat es aus meiner Sicht einfach nie gegeben.
Nee, und dafür hat man ja Vorgesetzte und Verlage.
Ja, ich weiß nicht, also ich würd schon sagen, dass es zum Beispiel bei Brigitte tatsächlich immer wieder solche Versuche gegeben hat und ich finde auch, egal wie man das im Nachhinein beurteilt, dass diese Idee eine schwerpunktmäßig auch Mode und eben Kosmetikzeitschrift nicht mehr mit professionellen Models und nur noch mit AmateurInnen zu machen, war zum Beispiel so eine totale große inhaltliche Idee, die aber natürlich auch dann gegen den, klar, sowas muss man dann vielleicht auch gegen den Widerstand eines Verlages oder eines Konzerns machen, aber ich meine eher, dass von oben nie so strategische Entscheidungen gekommen ist, wo man zum Beispiel gesagt hätte, es ist das Jahr 2000 und ihr seid die wichtigste und größte deutsche Frauenzeitschrift. Wir bauen jetzt, weil wir ja sehen, dass bei Spiegel.de das gerade losgeht, und wir bauen genau das Gleiche jetzt mit Weitblick und Verstand im Digitalbereich für die Marke Brigitte auf. Ja, beziehungsweise, und mit Geld vor allem. Genau. Und verdammt nochmal mit Geld, weil Brigitte so unfassbar viel Geld für diesen Verlag verdient hat in den letzten 60 Jahren, 70 Jahren, das kann man sich wirklich, das wird auch nie jemand wirklich irgendwie beziffern können, weil dann, das ist einfach grotesk, sorry, das ist wirklich grotesk, wie viel Geld diese Frauenzeitschriften verdient haben und was die Verlage damit gemacht haben, dass am Ende so wenig genau bei denen bleibt, die so viel Geld verdient haben. Tja.
Ja, und ich meine, du warst du nicht am Ende auch zuständig für die Verzahnung von der Printredaktion und dem Digitalen? Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst und magst, wie das damals
war. Naja, es gab da immer wieder.
Weil eine der Gründe für sozusagen diesen Niedergang, wenn man so will, ist ja auch eine Digitalstrategie, die halt entweder nicht existent war oder eben nicht aufgegangen ist, so wie sie geplant wurde.
Ja,
ist das also alles deine Schuld, Till Räther?
Ich habe am Ende versucht zu verhindern, was zu verhindern war und habe so gut ich kann das System von innen, naja, ich meine, wir haben im Jahr 2009 gab es dann nochmal so einen Anlauf, Print und Online zu verzahnen. Tatsächlich ist das aber etwas, was außer bei Spiegel.de, wo es mit mehreren Anläufen gemacht und über einen längeren Zeitraum und mit einem ganz anderen Fundament aufgebaut wurde, nirgendwo so richtig funktioniert hat. Und wir hatten damals so ein Team von Leuten aus dem Producing, aus der Brigitte Online-Redaktion. Ich war halt der Printmensch und aber tatsächlich auch aus verlagsseitig. Und also ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, kann ich nur sagen, dass bereits ein, zwei Jahre später niemand aus diesem Team mehr bei Gruner & Jahr gearbeitet hat.
Okay, lass mir das so stehen.
Naja, es war einfach zu spät, weißt du? Es war einfach zu spät. Du kannst nicht, ich 2000, und das ist natürlich, war total richtig, dass die Redaktionen das immer wieder versucht haben, aber auch das waren Sachen, die kamen halt aus den Redaktionen und also wenn ich mich so an die Management-Meetings erinnere, an denen ich als junge Führungskraft auch teilgenommen habe, das war doch immer wahnsinnig viel heiße Luft. Und man muss dann halt auch einfach sagen, einerseits gibt es wahnsinnig starke und starre Hierarchien. Und die werden dann aber geschmiert mit wahnsinnig schwammigen und wahnsinnig hohlen Phrasen. Also ich erinnere mich daran, wie ein ehemaliger Bertelsmann-Vorstand, der, glaube ich, inzwischen straffällig geworden ist, sich bei irgendeinem Meeting hinstellte und immer mit so einer bestimmten Geste, wo er so die Fäuste vor der Brust ballte und sagte dazu Dynamic People und machte dann die Hände so auf wie so eine Weltkugel in a changing world. Und das war so die Vision. Und wo man halt einfach sagen muss, okay, jetzt sag mal ganz genau, wie viel Kohle kriegen wir, in welche Richtung dürfen wir denken?
Ja, ich fürchte, das ist halt das Ding. Es geht am Ende, du kannst noch so viel irgendwie Systeme umbasteln und umbauen und andere Plattformen und die ganze Struktur neu aufstellen. Das nutzt aber alles nichts, wenn du nicht einfach Geld in die Hand nimmst und einen Bereich, der dir wichtig ist, entsprechend ausstattest und dieses Bedürfnis immer nur noch anstrengungsloser quasi noch mehr Gewinn aus irgendwas rauszukriegen, das rächt sich halt irgendwann, weil irgendwann ist halt nichts mehr da.
Ja, absolut. Und das ist ja völlig richtig. Also Brigitte ist schon bei einem dieser Management-Meetings vor meinen Ohren von einem der damaligen Guna und Jahr Vorstandsmitglieder, die uns so ein bisschen erklärt haben, wie das alles läuft. Und das war im Jahr 2000, würde ich sagen. Also da ist Brigitte halt schon als Cash-Cow bezeichnet worden. Also als da war schon klar, dass wir gegen sinkende Printzahlen und so weiter kämpfen. Aber es war auch völlig klar, man entnimmt diesem Bereich, solange dieser Bereich Geld abwirft, und er hat damals noch absurd viel Geld abgeworfen, nimmt man dieses Geld und macht damit irgendwas anderes. Gründet die Financial Times Deutschland, kauft irgendwelche Apps und ganz ehrlich, es ist natürlich auch, also was ich gesagt habe, Dynamic People in a Changing World, Innovation Now, manchmal fallen mir hier so Kugelschreiber von irgendwelchen Guna und Jahr Management Meetings entgegen und da stehen Innovation irgendwelche Sachen now, drauf. Genau. Es sind natürlich so Sachen, es ist einfach auch so ein, es ist halt so ein Schwurbler Mindset, was sich irgendwie einfach so durchgesetzt hat. Und damit meine ich ganz konkret Folgendes. Natürlich müssen alle Menschen in einer großen Organisation in irgendeiner Art und Weise, wenn sie gemeinsam was erreichen wollen und so weiter, nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Aber als ich im Journalismus angefangen habe, gab es zum Beispiel so ein Selbstbewusstsein von Redaktionen und auch von Redaktionsleitungen, dass man sich abgrenzt von den wirtschaftlichen Bereichen im Verlag.
Genau. Es gab eine ganz klare und ja auch sinnvolle Trennung zwischen Redaktion und Verlag.
Und irgendwann ist das halt so weggeschwurbelt worden nach dem Motto, ja, Dynamic People in a Changing World, wir sitzen alle, ich erinnere mich an ein Führungskräftetreffen, wo ein Vorstand dann vorne gestanden hat und zur Melodie von We Are Family, We Are G&J gesungen hat. Und We Are G&J.
Und dann, wie weiter?
Let's einstell alle Brigitte. Ich erinnere mich aber auch, dass ich, und das war auch tatsächlich im Jahr 2000, dass ich einen Chefredakteur, der zwar als sehr autoritär innerhalb seiner Redaktion galt, den ich aber irgendwie mal, ja, weiß ich auch nicht, wir kannten uns so ein bisschen, weil ich für seine Frau war die Chefredakteurin von Brigitte. Und wir hatten dann bei so einem Management-Treffen ein Get-Together, wo wir als junge journalistische Führungskräfte aus dem Verlag eben auch mal so mit den ganzen Chefredakteuren dann zusammengetroffen sind. Und dann meinte der zu mir, ja, und wie geht's Ihnen so? Und ich so, ja, ist schon ganz schön schwierig für mich. Also es ist echt eine Riesenumstellung, jetzt irgendwie so ein Wochenende nur über die ganzen Zahlen und die Zug und so diese wirtschaftliche Sicht, und das ist irgendwie alles so, ja, also es deprimiert mich so ein bisschen. Und dann meinte er so, das müssen sie um jeden Preis vermeiden. Also die dürfen, sowas dürfen sie nicht machen. Das ist einfach das sofortige Depression, wenn man sowas macht. Und später, wenn wir uns zufällig auf dem Gang getroffen haben, hat er immer gesagt, na Herr Rether, Feindberührung gehabt.
Ja, das war früher.
Eine andere Anekdote, die ich jetzt auch einfach erzähle, das war dann, als Gunnar und Jahr tatsächlich noch auf dem sogenannten Affenfelsen an der Innenalster gesessen hat. Und da gab es einen ehemaligen, lange verstorbenen Brigitte-Art-Direktor, der sich auf einer Gunnar und Jahr Weihnachtsfeier oder so mit einem, der mit dem Zeitschriftenvorstand anfing zu streiten, weil die sich irgendwie für dessen Begriffe genau zu sehr eingemischt haben in redaktionelle Bereiche, ohne die großen Konzernstrategien und irgendwie das Geld in die Hand zu nehmen. Und der hat damals den oft kolportierten legendären Satz vor Zeugen gesagt, wenn es euch Arschlöchern gelingt, eine Anzeige auf der linken und der rechten Seite zu verkaufen, dann könnt ihr uns sagen, wie die Hefte aussehen sollen. Klar, weil die Einzelseite steht immer rechts und links ist der redaktionelle Text. Und wenn der redaktionelle Text nicht da stünde, gäbe es die Anzeige nicht. Mhm. Ende der Durchsage. Und ich muss sagen, ich glaube, dass, egal wie überspitzt es jetzt alles war, ich glaube, dass aus solchen Konflikten bessere Hefte und auch konzernseitig mehr Klarheit für Strategien entstanden ist, als aus diesem, wir sind alle eine Familie und Papa, wir wollen doch alle nur euer Bestes.
Genau. Ja, genau. Ich meine, für den Verlag ist der redaktionelle Teil das, was den Weißraum zwischen den Anzeigen füllt, und für die Redaktion sind die Anzeigen das, was die schönen Bilder strecken und die schönen Text Blöcke irgendwie stört. Und aus diesem Konflikt können schöne Sachen entstehen, wenn man ihn zulässt. Aber ja, du hast total recht. Ich habe ja, ich glaube, anders als du, diese Geschichte in der SZ gelesen, wo ein Papier geleakt wurde, das nun den Grüner und ja Führungskräften konzernseitig vorgelegt wurde, wie sie diese anstehenden Kündigungsgespräche führen sollen. Und das ist natürlich irgendwie erwartbar, alles furchtbar. Aber was mich daran auch wieder besonders, wo wir jetzt gerade bei, was war das? Dynamic People in a Changing World und Innovation Now und so sind. Also ich meine, das sind alles Leute, die mit Sprache zu tun haben, um die es jetzt geht. Ja? Die sprachlich, ja. Und denen jetzt die Tatsache, dass sie ihre Jobs verlieren als Transformationsprozess und die große dynamische Entwicklung und so verkaufen soll, das finde ich immer noch doppelt unmenschlich, weil ich denke, jetzt hört doch mal auf mit diesem beschissenen Gaslighting. Alle wissen doch, was jetzt passiert. Leute werden gekündigt, die verlieren ihren Job, und dass man ihnen jetzt nicht wenigstens einfach klar die Wahrheit ins Gesicht sagen darf, nämlich wie es ist, sowas finde ich immer irgendwie doppelt demütigend. Ich wünschte solche Handreichungen. Also ich kann verstehen, es ist, glaube ich, wirklich kein Spaß, Leute zu entlassen. Ja, aber dass es dafür Handreichungen gibt, fair enough. Aber ich finde, die Ansage muss doch sein, sagt den Leuten knapp, klar, wo sie stehen und was sie zu erwarten haben und vor allem wann und in welchem Ausmaß. Und das ist doch das Fairste, was man machen kann. Als dieses komische Geschwurbel, wonach man sich ja nur doppelt beschmutzt fühlt, sowohl als derjenige, der so reden muss, als auch derjenige, mit dem so geredet wird. Ich verstehe das nicht.
Ja, also ich habe das, wie gesagt, nicht gelesen. Ich habe es auch dann tatsächlich geschickt bekommen per WhatsApp von meiner Frau, die das natürlich gelesen hat. Und ich muss ehrlich sagen, das macht mich einfach auch in Mitgefühl beziehungsweise einfach Verbundenheit. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Frau so ein Gespräch dann führen muss und sich diese Scheiße anhören muss. Ich habe da wirklich nur kurz raufgelesen. Und es war ja auch alles so in der Dudes-Form. Es war irgendwie formuliert, als wenn IKEA irgendwie ein Schild aufstellt, warum es heute keine Schöttböller gibt oder warum der Restaurantbereich geschlossen ist. Und das meine ich auch genau, diese Vermischung von also diese Fiktion einer Familiarität, die einerseits irgendwie Konflikt und damit inhaltlichen Fortschritt verhindert hat und die jetzt noch missbraucht wird, um die Leute noch beim Arschtritt nach draußen zu verhöhen. Ich könnte durchdrehen, wirklich ganz ehrlich. Kein Bock mehr.
Ja, das ist wirklich richtig, richtig schlimm.
Gab ja auch echt ein paar Leute auf Twitter, die sich lustig gemacht haben über die entlassenen JournalistInnen. Das ist dann auch immer so eine Sache. Da gebe ich dann selbst manchen recht, die sagen, das haben wir uns teilweise auch selber zuzuschreiben, weil wir vielleicht, JournalistInnen als Berufsgruppe einige Jahrzehnte lang sehr gut ging und weil sie lange gebraucht haben, um sich auf Veränderungen einzustellen und weil vielleicht oder weil offensichtlich vieles, was die Medien veranstalten, auch arrogant und seltsam ist. Aber ganz ehrlich, also Leute mit Hohn zu überschütten, die Hefte für Frauen mittleren Alters oder für Geschichts- und Wissenschaftsfans wie bei Geo. Da muss ich wirklich sagen, Alter, wirklich, das sind nun wirklich Hefte und das sind nun wirklich Leute, die da, das sind irgendwie Menschen, die da, die haben wirklich nichts Wronges gemacht. Das ist echt mal gut.
Sie haben nichts Wronges gemacht und sie haben auch wirklich niemandem wehgetan. Und es kann natürlich sein, dass du sagst, was interessieren mich Beef und Couch und all diese anderen Sachen. Interessiert mich alles nicht, aber ist ja auch in Ordnung. Andere Leute interessiert's und warum muss man denen noch, warum muss man deren Arbeit abwerten, wo jedes andere Spezialinteresse seine Daseinsberechtigung hat? Ich verstehe das nicht.
Beef ist schon schlimm. Ja.
Okay, mit Ausnahme von Nein, auch da saßen gut ausgebildete Fleischjournalisten und haben Fleischreportagen gemacht. Und auch das hat
absolut, seine Berechtigung. Absolut. Über den Fleischabbau und Fleischquellen, Fleischabbau, Fleischkontroversen. Schön, ich hätte nicht gedacht, dass wir den Podcast mit dem Wort Fleisch beenden, aber ich bin müde, ich bin es wirklich und ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, es ist alles jetzt keine existenzielle Katastrophe, weil wir natürlich auch über KollegInnen sprechen, die Ausbildungen haben und so weiter, aber man muss aber mal ganz klar sagen, die meisten und fast alle davon sind Teilzeitkräfte, weil sie Familien haben. Das heißt, es werden sehr viel mehr Leute am Ende tatsächlich entlassen als diese Stellenanzahlen, von denen immer die Rede ist, weil das sind sogenannte Ganztageskräfte. Das heißt, es betrifft eigentlich mindestens zwei gestrichene Stellen, sind eigentlich drei Personen, oft sind es auch vier. Und
wahrscheinlich zum Großteil am Ende eben auch Frauen, die da ihre Jobs verlieren werden.
Ich fürchte, wir werden es nie erfahren, aber ich denke, man kann es mit absoluter Sicherheit sagen. Ja. Mensch, Alina, nächstes Mal reden wir wieder über was Schönes, nämlich überschreiben. Die schönste Nebensache der Welt.
Ja, genau. Und leider nicht in Andalusien. Ach Mann, ey, das war so schön.
Ja, aber die schönsten Reisen finden im Kopf statt. Das habe ich mal von einem Brigitte-Reiseredakteur gelernt.
Guck mal, und wo jetzt noch eine Reisegeschichte schreiben? Unsere liebste Reportageform.
Ja, ich meine, die Zeitschrift Merian ist, für die ich hin und wieder noch Reisegeschichten geschrieben habe. Ich weiß, du meinst es ironisch mit unserer liebsten Form. Trotzdem haben wir es ja immer wieder hin und wieder gemacht.
Ja, und es ist
auch schön. Es ist sehr lustig, weil Merian, also ich habe nur die Nachricht bekommen im November oder Anfang Dezember, ich müsste den aktuellen Frankreich-Text nicht nur nicht abliefern, sondern auch hoffentlich nicht mehr zu Ende schreiben und möglichst gar nicht schreiben. Und dann stand irgendwo, ja gut, es kommt dann jetzt ob nächsten Herbst nochmal eine neue Ausgabe oder so. Aber das ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen sang- und klanglos auch den Bach runtergegangen. Und jetzt kommen wir doch nochmal aufs Thema Schreiben. Das ist wirklich sehr lustig, weil ich hatte noch irgendwie im Dezember oder Januar zum dem BTB-Verlag gesagt, ob wir nicht vielleicht doch die Autorenbiografie ändern und diese ganzen, bei mir steht halt irgendwie der Satz drin, arbeitete als freier Journalist unter anderem für Brigitte Woman, Merian und das SZ-Magazin. Und ich habe dann gesagt, naja, wollen wir das nicht vielleicht doch rausnehmen, weil wer weiß, oder ist auch alles so ein bisschen abgewirtschaftet. Und die dann so, nee, und so. Ja, aber ich meine, gut, einer von drei ist auch nicht schlecht. Und
In meiner Autorenbio steht immer, gemeinsam mit ihrem Kollegen Till Reter macht sie den Podcast Sex im Bodenständig. Und dieser Podcast wird einfach ewig weiterlaufen. Und insofern wird die immer aktuell sein, diese Bio.
Ja, und ich fürchte, und auf der anderen Seite ist ja auch ein Lichtblick, ich glaube und ich hoffe und ich freue mich, dass unser Podcast noch sehr viele Printtitel überleben wird.
Ja.
Gut, du.
Das war das. Ja,
ich geh mal zu meiner Frau und guck mal, ob es ihr Heft noch gibt. Nein. Was für ein Quatsch. Ist auch jetzt wirklich gut. Und ich sollte auch jetzt nicht Diana hier die ganze Zeit irgendwie...
Diana macht ja auch gerade Podcasterinnen-Karriere.
Als emotionales... Es ist
einfach das Medium der Zukunft.
Ich freue mich. Nächste Woche sprechen wir über Autofiktion.
Ja.
Brumm. Ja.
Schöne Dinge. Ich
freue mich auf Autofiktion. Ich wünsche dir eine sehr schöne Woche bis dahin.
Das wünsche ich dir auch, lieber Till. Bis dann.
Alles Gute. Tschüss.